5 Nächte als Nachtwächter in einer Pizzeria arbeiten, das klingt doch eigentlich nach einem easy Job, oder?
Also selbst wenn in der Pizzeria nichts vor sich gehen würde, hätte ich die Angst meines Lebens und würde so einen Job niemals annehmen können. Schon alleine, weil es dunkel ist.
Schreckszene, der Horror-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.
Willkommen in der Schreckszene. Ich bin Lena, am anderen Mikro sitzt Ari und das ist jetzt mehr oder weniger eine Sonderfolge. Wir haben keine Horror-News oder Streaming- oder Kinotipps dabei. Falls ihr euch fragt, warum dem so ist und wieso sich unser Rhythmus verändert hat, hört doch gerne mal in die letzte Folge rein. Ich könnte das jetzt auch einfach erklären, ich kann aber auch dafür sorgen, dass die letzte Folge besser angeklickt wird. Ich habe mich für Zweites entschieden.
Genau. Wir wollen euch aber natürlich zum Kinostart jetzt im Dezember von Five Nights at Freddy's 2 nicht im Regen stehen lassen und liefern hier nochmal die Zusammenfassung des ersten Teils mit ganz viel Hintergrundgeschichte schon wieder. Und ja, für alle, die ist, der Film ist ja noch nicht so alt, der ist ja von 2023, denen die Story jetzt noch nichts sagt, hat Lena jetzt hier eine kleine Zusammenfassung für euch.
Ja, es geht um einen Nachtwächter, der notgedrungen wirklich gezwungen wird, einen Job anzunehmen in einer Pizzeria. Es gab eine hohe Fluktuation, wurde ihm schon gesagt, bei den Nachtwächtern, die vor ihm den Job hatten. Und das liegt daran, dass in dieser Pizzeria noch so große Animatronics stehen und die haben so ein bisschen ihren eigenen Kopf und das, was sie wollen, ist nicht unbedingt gut.
In den 80ern sind hier Kinder verschwunden. Die Polizei hat Freddy's von oben bis unten durchsucht.
Hallo?
Sie haben sie nie gefunden. Deshalb wurde der Laden geschlossen.
Geisterkinder, die von Riesenrobotern Besitz ergreifen? Danke für die Warnung.
Eigentlich sind es Animatronics.
Gibt übrigens einen Film, der heißt Willy's Wonderland. Der ist auch noch nicht so alt. Der ist von 2021. Mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und der hat eine ähnliche Handlung wie Five Nights at Freddy's. Da werden auch Menschen in einem Restaurant von besessenen animatronischen Figuren angegriffen. Ich habe mir da den Trailer angeguckt und es sieht wirklich sehr ähnlich aus.
Ja, der ist an mir vorbeigegangen, weil ich ja nicht so ein großer Nicolas Cage-Fan bin.
Ja, das wissen wir ja, genau.
Bin ich auch ganz froh, dass man sich dann hier für einen anderen Schauspieler entschieden hat.
Die Macher von Five Nights at Freddy's haben aber natürlich jegliche Verbindung dementiert. Ich meine, gut, das Spiel ist ja auch von 2014.
Ja.
Also das Spiel, auf dem der Film beruht. Und der Film Westworld von 1973, der hat sogar auch Ähnlichkeiten dazu. Also, ja, meine Güte, also was war jetzt wieder zuerst da, das Huhn oder das Ei?
An sich ist auch, glaube ich, so diese Storyline, dass ein Nachtwächter irgendwo ist, irgendwie immer erstmal cool, oder? Ich denke da noch an Mirrors, auch ein super geiler Film. Ich finde, das ist halt einfach schon so eine geile Rahmenbedingung. Oder, und es ist kein Horrorfilm, ich weiß, aber Nachts im Museum ist auch super.
Den habe ich nie gesehen, tatsächlich.
Was? Oh, das ist ein super Film. Da liebe ich auch den zweiten Teil.
Ist das mit Adam Sandler?
Ja. Nee, der andere Ben Stiller. Und ich glaube, die beiden, also wir sind nicht die Einzigen, die beiden verwechseln. Ich glaube, das passiert allen, aber das ist Ben Stiller.
Ah, okay. Ja, aber ich sag mal, das mit den animatronischen Figuren, das ist natürlich schon speziell. Also,
ja.
Naja.
Falls ihr mehr Nachtwächterfilme kennt, die ich noch nicht kenne, schickt die mir mal. Ich glaube, ich stehe da drauf. Ich glaube, ich habe gerade eine neue Vorliebe entdeckt.
Na, es gibt ja noch Nightwatch. Da kam ja letztes Jahr der zweite Teil raus. Das hatten wir dann in unserer großen Zusammenfassung am Ende.
Aha.
In unserem Rückblick. Und da habe ich ja beide Filme geguckt und das hat mir nicht so zugesagt. Weil das war, da geht es um einen Nachtwächterjob in einem Leichenschauhaus.
Okay.
War aber nicht so, leider. Hm. War nicht so meins.
Ja, schade.
Hier an dieser Stelle nehmen wir heute auf jeden Fall den Nachtwächterfilm Five Nights at Freddy's einmal komplett auseinander. Wir gehen natürlich auch auf das Ende ein, auf einen Twist, den der Film auch hat und dementsprechend an dieser Stelle wieder einmal
Spoiler-Alarm!
Eckdaten zum Film. Es ist eine Blumhouse-Produktion. Tatsächlich ist es auch der erfolgreichste Film von Blumhouse. Hättest du das gedacht?
Nee, niemals. Krass.
Also so rein von der Kohle her, die eingespielt haben.
Ah ja, ich glaube, das liegt dann auch einfach daran, dass ja im Laufe der Jahre Kinotickets immer teurer geworden sind, ne?
Nee, es wird auch sicherlich daran liegen, dass der Film auf dem Spiel beruht. Und dieses Spiel ist ja anscheinend in den USA einfach unfassbar erfolgreich und beliebt. Und natürlich rennen dann irgendwie die Fans auch alle ins Kino. So.
Ja.
Und man muss ja auch schon mal von vornherein dazu sagen, der Horror in diesem Film haut dir hier nicht in die Fresse.
Man überlebt es.
Es ist schon eher seicht und verspielt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, der macht eher so ein bisschen Spaß, der Film. Das ist eher so cozy Horror irgendwie.
Genau, ein bisschen nett.
Ja. Wir müssen aber auch dazu sagen, ich glaube, keine von uns hat das Spiel wirklich jemals gespielt, oder? Ich habe vor 8 Jahren mal die kostenlose Demo-Version angetestet und fand es gruselig. Und also mit Horrorspielen kannst du mich ja jagen. Also, nee.
Hattest du es selber auch angetestet? Hast du nicht gesagt, du hast irgendeinem Kind, dem du Nachhilfeunterricht gegeben hast, beim Spielen zugegeben?
Nein, ich habe ihr dann das Handy weggenommen, weil sie soll ja Nachhilfe machen und nicht spielen und selber gespielt. Als vorbildliche Nachhilfelehrerin, die ich war.
Aber hast du das auf dem Handy gespielt oder auf der Konsole oder so?
Ja, die hatte jetzt keine Konsole in der Nachhilfe dabei.
Ach so, vielleicht warst du ja auch bei ihr zu Hause. Weiß ich doch nicht, wo du Nachhilfeunterricht hast.
Ach so, nee, das war so ein Institut. Und also wie so ein Büro, da sind die dann immer hingekommen, die Kinder. Und die hatte halt logischerweise dann ihr Smartphone dabei. Und die mochte mich aber zum Glück. Und die hat ja sehr gut verstanden, wie ich funktioniere. Sie war einfach sehr nett zu mir und hat mir immer wieder gezeigt, wie cool sie mich findet. Und dadurch haben wir einfach sehr viel gequatscht und nicht immer nur Nachhilfe gemacht. Ja, die Nummer zieht.
Und du bist ja eine tolle Nachhilfelehrerin.
Ja, mein Gott, wenn das Kind Redebedarf hat. Und dann hat sie mir halt von diesem Spiel erzählt und dass es mega gruselig ist. Und dann meinte ich, ja, zeig mal, hier sind die Aufgaben, die du rechnen musst, dann mach. Und dann habe ich da gespielt und mir zwischendurch die Hände vors Gesicht gehalten.
War es das erste Spiel, weißt du das noch? Oder war es dann, also weil es gibt mehrere tatsächlich, es gibt sehr, sehr viele Nachfolger.
Ich glaube, also dass es das erste war, weil es war einfach nur so ganz simpel. Du musstest einfach nur die Kameras im Blick behalten, aber deine Lampe konnte, glaube ich, auch nicht ewig. Und ich glaube, wenn du halt auf eine Kamera geklickt hast und das Vieh stand plötzlich direkt vor der Kamera, dann hast du halt verloren.
Ja, so ähnlich. Also ich habe es mir nochmal in einem Let's Play angeguckt und es ist so, dass du halt in deinem Nachtwächterbüro sitzt. Links und rechts ist eine Tür, in der Mitte hast du quasi die Bildschirme, auf die du guckst, also die Kameras. Dann kannst du halt gucken, wo die Animatronic-Figuren rumstehen und du musst in dem Moment, wo die vor deiner Tür stehen, die Tür schließen. Du kannst aber die Tür, glaube ich, nicht so oft schließen, weil du hast auch nur einen begrenzten Akku oder Strom oder so. Deswegen kannst du auch nicht so oft das Licht im Flur anmachen, um zu gucken, ob die vor der Tür stehen.
Ja, genau. Und irgendwie also dürfen die aber auch nicht direkt vor der Kamera stehen, glaube ich. Ich glaube, das darfst du auch nicht.
Ja, die dürfen auf jeden Fall halt nicht in dein Büro kommen, weil dann töten sie dich.
Schade.
Also es ist wirklich sehr simpel. Es ist halt Point and Click im Bereich Survival Horror. Wie gesagt, 2014 ist da der erste Teil erschienen. Und die Hintergrundgeschichte ist auch relativ kurz gehalten. Also da werden auch kaum Details zu veröffentlichen. Licht, habe ich gelesen, was immer viel Raum für Spekulationen seitens der Fans zulässt. Die Grundstory des Spiels ist aber, also was man so an Hintergrund erfährt, eigentlich wie die im Film, auf die wir ja gleich noch genauer eingehen, deswegen klabüster ich das jetzt hier nicht einmal auseinander. Süß fand ich aber, dass im Film gesagt wird, dass du für die 5 Nachtschichten $120 bekommst. Und da dachte ich mir, ja, was soll ich mir denn davon kaufen? Also,
das ist ja nischt.
Das ist so wenig.
Also, was ist das für ein Mindestlohn, was die da haben?
Gut, ist auch schon ein bisschen älter, aber ja. Und dann wirst du am Ende der Woche, wenn du überlebt hast, gebeten, dann aber nächste Woche wieder zu erscheinen, natürlich. Aber wieder nur für $120, also
super. Und das ist dann mein Glück. Yeah, jetzt habe ich einen festen Job, der total scheiße ist und mich tötet für wenig Geld.
Ist ganz schön knauserig, ne?
Ja.
Ja, jene Nachtschicht im Film beginnt dann immer um 0 Uhr und endet um 6 Uhr morgens. Und in Realzeit dauert dann eine Nacht quasi im Spiel ungefähr 8,5 Minuten. die man halt versuchen muss, die Animatronics nicht ins Büro zu lassen. Wie gesagt, in den USA ist es übelst beliebt und erfolgreich. Und der Macher, obwohl das ja, also wie gesagt, es gibt super viele Teile davon und es ist super erfolgreich, hat dann 2021 bekannt gegeben, dass er sich zurückzieht aus dem Franchise und erstmal keine Spiele mehr entwickeln will. Als Grund hat er selber angegeben, dass er mit der Spielserie einfach ein bisschen überlastet ist, ein ruhigeres Privatleben möchte. In den öffentlichen Medien wurde aber bekannt, dass er unter anderem Spenden an Donald Trump überwiesen hat und wurde dafür scharf kritisiert. Und dementsprechend vermutet man auch da einen gewissen Zusammenhang.
Mhm. Aber hat er danach nochmal irgendwie was gemacht?
Ich habe jetzt nichts weiter gesehen. Also ich glaube, jetzt ist es erstmal ruhig um den Mann.
Hm.
Der Film, wie gesagt, basiert ja jetzt auf dem Spiel. Angestoßen wurde das Projekt schon 2015, also schon ein Jahr nach Erscheinen des Spiels.
Mhm.
Da gab es dann einige Regisseurswechsel. Ursprünglich sollte Gil Keenan da Regie führen. Der hat zum Beispiel das Poltergeist-Remake gemacht. Haben wir ja auch schon drüber geredet, genauso wie über das Original. Dann war Chris Columbus geplant. Da haben wir mir ja auch gleich die Ohren geklingelt, weil der hat nämlich die ersten beiden Harry Potter Filme gemacht, unter anderem.
Mhm.
Am Ende ist es jetzt eine Frau geworden, nämlich Emma Tammy, die noch recht neu am Markt ist, so wie ich das gesehen habe. Die hat vorher nur den Horrorfilm The Wind gemacht und ansonsten jetzt nichts Großartiges. Also es ist schon, mit dem Film, glaube ich, kam so jetzt auch ihr Durchbruch. Und am Drehbuch mitgewirkt hat aber auch der Spieleentwickler selbst, was ich cool finde.
Ist auch für sie einfach ein geiler Karrierestart, wenn das jetzt der erfolgreichste Blumhouse-Film ist?
Auf jeden Fall. Die Hauptrolle des Nachtwächters Mike hat hier Josh Hutcherson übernommen, der mit 4 Jahren schon in Werbespots mitgespielt hat, später dann in einigen Filmen, unter anderem, da musste ich, als ich in die Liste geguckt habe, mich jetzt auch erstmal wieder dran erinnern und dachte mir, ja, Brücke nach Terabithia.
Kennst du den? Oh mein Gott, der Film ist so traurig, ich vertrag den nie wieder.
Der ist, ja, traurig, aber auch traurig schön, muss man
also
sagen.
Also bei New Girl hat Jess mal gesagt, du bist wie die Brücke nach Terabithia, weil du bringst Kinder zum Weinen. Und das konnte ich so fühlen.
Ja, der ist schon wirklich traurig, aber so schön.
Ich glaube, ich habe den sogar im Kino überlebt. Aber ja, jetzt, wo du sagst, stimmt.
Ja, der ist von 2007. Also da war Josh Hutcherson gerade mal ungefähr 15. Dann kam ja so Filme unter anderem wie Reise zum Mittelpunkt der Erde, in dem auch Brendan Fraser mitspielt. Der große Durchbruch kam dann aber natürlich 2012 mit den Tribute von Panem-Filmen. Und seitdem bin ich auch ein großer Fan von Josh Hutcherson. Ich bin nämlich Team Peter. Das kann ich hier, glaube ich, mal so sagen.
Keine Ahnung, wer das ist.
Lena Schüssel. Den ersten Film hast du mal gesehen,
ja,
oder?
Und dann habe ich den säuberlich aus meinem Gehirn entfernt, weil ich den doof fand.
Warum?
Weil ich auf sowas nicht stehe.
Ich liebe die Reihe. Also ich glaube, ich gucke die auch gefühlt einmal im Jahr schon, auf jeden Fall, würde ich sagen. Mindestens alle 2 Jahre.
Aber ist Peter auch der, mit dem sie zusammen ist? Also ist das der Gute, mögen den alle oder ist das jetzt so eine Einzelmeinung von dir?
Naja, das will ich jetzt hier nicht für die, also verraten für die, die die Reihe vielleicht nicht kennen und das jetzt nochmal nachholen wollen, aber es ist halt ähnlich wie bei Twilight, du hast ja so Team Jacob und Team Edward und hier ist es so Team Peter und Team Gail, nenne ich es jetzt mal.
Okay.
Und ich bin Team Peter. Ich bin Team Josh Hutcherson. Genau. Dann, ja, ist erstmal, also der hat dann trotzdem noch weiterhin Filme gemacht, aber alles nichts, wo ich jetzt sagte, ja, das hat jetzt irgendwie große Aufmerksamkeit gehabt. Da ist so Five Nights at Freddy's, glaube ich, schon, sticht das schon eher heraus. Jetzt zuletzt hat er noch mitgewirkt in The Beekeeper. Das ist ja irgendwie so eine Actionkomödie mal wieder mit Jason Statham, glaube ich. Jason Statham. Boah, TH. Mhm. Witzigerweise war für die Rolle des Mikes, also des Nachtwächters im Film, eigentlich ein YouTuber vorgesehen, der Markiplier heißt, der nämlich sehr bekannt geworden ist mit Let's Plays zu Five Nights at Freddy's. Und damit auch generell zur Popularität des Spiels beigetragen hat. Also das hat sich so ein bisschen gegenseitig ergänzt, sag ich jetzt mal. Der hatte aber da irgendwie Terminüberschneidungen, deswegen hat er es nicht gemacht. Ich würde jetzt mal sagen, schön blöd.
Ja, echt mal. Also ich frage mich dann mal, was sind das für Terminüberschneidungen? Also klar, wenn das privat ist in der Familie, völlig verständlich. Aber sonst, welches berufliche Projekt wäre wichtiger als das hier?
Ja, anscheinend sein eigener Horrorfilm, Iron Lung. Habe ich nachgeguckt, ist noch nicht erschienen, der Film. Ist noch in der Mache. Mhm. Wie gesagt, ne, wir denken kurz zurück, der Film Five Nights at Freddy's wurde vor 3 Jahren gedreht. Der Film hier ist noch nicht mal fertig, also vielleicht hätte man sich doch anders entscheiden sollen.
Klingt aber schon allein vom Titel wirklich nach einer krassen Sache.
Können wir ja mal weiter im Blick behalten.
Ja.
Und Mike hat ja noch eine kleine Schwester, Abby. Und die wird gespielt von Piper Rubio, die zum Zeitpunkt des Films ungefähr 10 Jahre alt war. Die hat auch schon in anderen Produktionen mitgewirkt, aber wie gesagt, nichts Nennenswertes, nichts, was mir jetzt irgendwie großartig bekannt vorkommt. Aber sie ist ja auch noch jung. Wer weiß, was da noch kommt.
Wollen wir ihr die Zeit noch geben?
Ja, so gnädig sind wir.
Der Film beginnt erstmal damit, dass wir einen sehr verzweifelten Wachmann sehen, der irgendwie versucht, aus einem Gebäude zu fliehen. Und deswegen versucht er auch, so einen Lüftungsschacht aufzukriegen und da durchzugehen. Klappt aber alles nicht. Und auf einmal wird er wach auf so einem Stuhl, ist da gefesselt. Und dann kommt so eine Teddybärenmaske auf ihn zu, die halt so riesig ist, also schon so kopfgroß, aber halt nochmal größer. Und die hat innen so rotierende Klingen und die kommt immer näher. Und er schreit und dann sehen wir das Intro. Und diese Anfangsszene hat mich extrem an Saw erinnert. Oder?
Ein bisschen, ja.
Also so ein bisschen musste ich halt so an Amanda und ihre blöde Bärenfalle denken.
Mhm.
Ja, Schnitt. Es ist hellichter Tag und Mike arbeitet in einem Kaufhaus als Wachmann und der verliert seinen Job, weil er dort einen Kindesentführer verkloppt. Denn leider war das so, dass der Kindesentführer jetzt streng genommen nicht so richtig der Entführer war von dem Kind, sondern der Vater. Ja. Und der wollte das Kind einfach mitnehmen und das Kind war bockig, aber nicht, weil es entführt wurde, sondern weil es einfach ein bockiges Kind war.
Ja.
Das hat Mike leider falsch verstanden und den guten Herrn in einen Brunnen geprügelt. Das fand er nicht gut oder wurde Mike halt gekündigt, was ich auch nachvollziehen kann.
Ja, definitiv. Aber es gibt ja eine Hintergrundgeschichte dazu, die kommt sicherlich gleich noch, weshalb ja. Mike da ein bisschen sensibel ist, was so diesen Themenbereich angibt, dass da plötzlich irgendein Typ ein Kind am Arm fest und mitschleift.
Ja, ich muss aber auch sagen, so bedrohlich sah die Szene auch wirklich nicht aus, oder?
Ja, bei dem sind da halt dann die Synapsen durchgebrannt, einfach aufgrund seiner Vorgeschichte, auf die wir gleich kommen.
Wenn ihr das nächste Mal einen Entführer verprügeln wollt, vielleicht kurz das Kind einfach mal fragen, ob es sich um einen Elternteil handelt.
Ja.
Kann hilfreich sein und Jobs retten.
Das könnte man tun.
Er wird jetzt gefeuert. Wie gesagt, ich kann die Entscheidung des Chefs da tatsächlich auch verstehen. Und der Typ vom Arbeitsamt sagt jetzt, ja, du fliegst ja aus jedem Job raus. Was willst du eigentlich machen? Ich habe hier einen Job für dich in einer stillgelegten Pizzeria. Die brauchen einen Nachtdienst. Du sollst einfach darauf achten, dass niemand reinkommt. Es gab eine sehr hohe Fluktuation. Alle anderen Nachtwächter haben, sagen wir mal, gekündigt. Bezahlung ist dafür aber auch scheiße. Also ein Traumjob. Mike sagt erstmal nein, verständlicherweise. Aber als er nach Hause kommt, sieht er, dass halt seine Wohnung geräumt werden soll, weil er schon seit Ewigkeiten keine Miete zahlt und er wohnt da mit seiner Schwester Abby. Die Eltern sind tot, nehme ich an. Es wurde aber, glaube ich, nicht so richtig gesagt, oder?
Stimmt, da wird gar nicht groß sein. Das wird bestimmt mal in einem Satz erwähnt und wir waren beide nicht aufmerksam.
Ich bin mir sicher, dass ich ziemlich genau hingehört habe, weil ich habe halt direkt in der ersten Szene mich halt gefragt, was ist denn mit den Eltern? Und ich meine, das wurde nicht gesagt.
Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Ja. Er geht dann in sein Bett und über seinem Bett hängt ein Poster von Nebraska. Ich glaube, dieser Bundesstaat ist wirklich für gar nichts irgendwie bekannt, oder?
Außer, dass es da, glaube ich, sehr kalt ist, ne?
Ja. Also, jeder würde sich fragen, warum hast du so ein Poster über dem Bett? Und ja, dann träumt er sich da so rein. und sieht halt eine Szene von sich als Kind. Er ist mit seinen Eltern campen und es ist ein super schöner Tag. Die sagen, kannst du kurz auf deinen Bruder aufpassen? Und dann sieht man halt, wie der kleine Bruder mit so einem Flugzeug spielt. Und Mike passt kurz nicht auf und auf einmal sitzt der kleine Bruder bei so einem Typen hinten im Auto und winkt noch und hat das Flugzeug in der Hand und fährt halt weg. Also können wir uns jetzt an der Stelle schon denken, das ist seine echte Geschichte. Er hat damals nicht auf seinen Bruder aufgepasst, er war halt selber auch noch ein Kind. Und seitdem ist er dementsprechend bei Kindesentführungen einfach sehr sensibel.
Hm.
Leider soll ihm auch Abby weggenommen werden, weil ihm nämlich die Tante die Vormundschaft entziehen will. Unter anderem, weil Abby komische Verhaltensweisen an den Tag legt. Sie hat halt imaginäre Freunde. Und weil Mike ja auch gerade aktuell keinen Job hat, da wittert sie ihre Chance und denkt sich, Jackpot, kann ich ihm wegnehmen? Und das führt dann dazu, dass Mike jetzt diesen Kackjob eben doch annimmt, weil er dann halt einfach vor Gericht bessere Karten hat, um die Vormundschaft für seine Schwester zu behalten.
Ja.
Er kommt jetzt da an und dieses Freddy's, das ist halt so eine Mischung aus Pizzeria und Familienspaßzone gewesen. Also da sind so Animatronics rumgelaufen und gab halt auch so Trampolinen und Bällebad und so. Und es war aber auch einfach eine Pizzeria.
Also Spieleautomaten, ne? So sieht aus wie so ein, auch so ein bisschen wie so eine Spielhalle.
Ja, ich glaube auch, die Pizza war da bestimmt nur so zweitrangig, oder?
Ja, da ist man wegen allem hingekommen.
Ja.
Spielen und fressen, toll.
Ja, ist doch geil. Und am Anfang erfahren wir auch nur, dass die schließen mussten und dass die Besitzer das Gebäude nicht verkaufen wollen. Vielleicht emotionaler Wert, man weiß es nicht. Das Erste, was er an seinem Arbeitsplatz natürlich tut, jetzt hat er ja einen neuen Job, ist einschlafen. Also wirklich auch hier wieder Mitarbeiter des Monats.
Oh, aber ganz ehrlich, also mich immer auch von 0 bis 6 Uhr wach halten, wenn du am Tag ja dich auch noch um deine kleine Schwester kümmern musst. Ich glaube auch nicht, dass das hinkriegen würde. Wird er auch irgendwann wegratzen, glaube ich.
Aber kann der nicht einfach an der Zeit pennen, in der sie in der Schule ist?
Ja, klar. Aber das ist sein erster Tag. Und ich glaube, du musst dich da auf diesen Rhythmus auch erstmal ein bisschen einspielen. So.
Ja, klar. Aber man ist doch aufgeregt. So erster Tag in dem Job. Und es ist ja auch ein bisschen gruselig, da nachts durch eine Pizzeria zu rennen. Da penne ich doch nicht ein.
Ja, er rennt da ja nicht. Er sitzt da ja in seinem Büro, starrt auf die Monitore nur. Und das wird ja irgendwann, da passiert ja nichts. Das wird ja irgendwann langweilig. Spätestens nach einer Stunde oder zwei. Ich kann es verstehen.
Kann sich einen Podcast anmachen.
Unseren zum Beispiel.
Ja. Sein Traum ist dieses Mal ein bisschen anders. Da sind jetzt nämlich plötzlich noch mehr Kinder in dem Traum und die rennen alle vor ihm weg. Wir wissen jetzt aber aktuell noch nicht, warum, und er kann es sich auch nicht erklären. Er hat auch praktischerweise für die Zeit, in der er arbeitet, eine Babysitterin, die das Ganze auch unentgeltlich macht. Ich hatte wieder vergessen, was mit der Babysitterin ist und dachte, oh, das ist aber nett. Nee, leider nicht.
Ja, ich hab mir kurz gedacht, die steht doch 100% auf ihn und macht das jetzt so als Gefallen und so ein bisschen in der Hoffnung, dass er sich dann in sie verliebt oder so. War so mein Eindruck erstmal.
Ja, leider ist es nicht so.
Könnte ich nachvollziehen, hätte ich als Teenie, glaube ich, auch gemacht für einen Typen, auf den ich stehe.
Ich glaube, dann hätte ich von dem aber trotzdem Geld haben wollen fürs Babysitten.
Mhm. Ja, aber nicht, wenn du in den verknallt bist und unbedingt mit dem zusammenkommen willst.
Ja, aber wenn du jung bist, brauchst du doch ständig Geld. Und ich meine, Babysitten macht man doch jetzt nicht unentgeltlich.
Ich habe das nie gemacht tatsächlich, ne? Hast du das mal gemacht, Babysitten?
Ja, ich habe früher mal auf meinen Neffen aufgepasst, wenn meine Schwester dann irgendwie mal abends weggehen wollte. Aber ich habe dafür auch Geld bekommen.
Ich habe das noch nie gemacht, deswegen habe ich...
Aber ich glaube, dass meine Schwester früher, wenn sie auf mich aufgepasst hat, auch Geld bekommen hat.
Ja, das macht man ja dann auch schon mal.
Ja, aber ich habe jetzt nicht auf fremde Kinder aufgepasst, soweit ich weiß. Eine Freundin von mir hat das gemacht und also die kam mir immer damals so überdimensional reich vor. Weil die dann mal für einen Abend 30 Euro bekommen hat und es war halt einfach mega viel Geld.
Ich finde, so Leute wirkten auch immer so erwachsen. Also so diese Verantwortung für so ein Kind dann zu übernehmen, wenn man selber irgendwie noch ein Kind ist, gefühlt.
Ja. Aber es war auch meistens abends und ich musste da nicht mal großartig was machen. Sie hat den dann irgendwie ins Bett gebracht und dann sollte ich im Prinzip aufpassen, dass, weiß ich nicht, wenn er weint, ist jemand da.
Mhm.
war jetzt verantwortungstechnisch, glaube ich, zumutbar. Ich hab's geschafft, er lebt, alles ist gut. Ja, der Hintergrund bei der Babysitterin ist nämlich, dass die für seine Tante arbeitet. Die Tante will nämlich, also irgendwie klingt das so ein bisschen nach einem Plan, den sich so ein Kind ausgedacht hat, fand ich ein bisschen. Die Tante will jetzt halt, dass Mike den Job wieder verliert, damit er vor Gericht wieder der Arbeitslose ist, der dann ungeeignet ist für eine Vormundschaft. Und deswegen engagiert sie die Babysitterin und ihre Kumpels, dass die bei Freddys randalieren. Weil ihre Theorie ist nämlich, wenn die da randalieren, selbst wenn es tagsüber ist, verliert Mike seinen Job, weil er den nicht gut gemacht hat.
Ja, du, die ganze Figur und auch die Schauspielerin, ich weiß nicht, es kam auch nicht so gut an. Also die war sogar nominiert, habe ich gelesen, für die Goldene Himbeere als Nebendarstellerin.
Ah,
das ist ja so
okay.
Dieses, wenn du halt richtig verkackt hast am Set und nicht gut ankommst.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das ihre Schuld ist. Ich fand diese Storyline einfach so dumm, weil ich mir auch denke, wenn da 4 Leute ankommen und randalieren, weiß ich jetzt nicht, ob dann jetzt jeder unbedingt sofort den Wachmann feuern würde, weil mit 4 Leuten, die ja auch teilweise Waffen, also im Sinne von Baseballschläger oder so, dabei haben, kannst du es ja auch gar nicht aufnehmen.
Du, wer weiß. Aber ich finde, per se hat sie trotzdem nicht so gut gespielt. Also irgendwie, gib die mir nicht, die Frau.
Die war halt da, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Mike pennt vor Ort bei seinem Job mal wieder ein, wie ich schon sagte, Mitarbeiter des Jahres oder Monats oder was auch immer. Und auf einmal ist alles super laut und man hört halt so diese Freddys Musik, weil da einfach die Elektronik spinnt. Also es ist jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Und dann steht eine wahnsinnig hübsche Polizistin namens Vanessa vor der Tür.
Ja, und die kennen wir natürlich, also Lena und ich sowieso. Denn
die habe auch ich tatsächlich mal wirklich sofort erkannt und mich riesig gefreut, dass ich die mal wieder irgendwo sehe.
Ja, das ist nämlich Elizabeth Lail, die wir halt besser kennen als Beck aus You, du wirst mich lieben, also hauptsächlich aus der ersten Staffel. Ich hatte nochmal nachgeguckt, wo die sonst so mitgespielt hat. Ich glaube, weiß ich nicht, am ehesten noch, weil ich weiß, dass das auch viele Fans hat, Once Upon a Time, das ist ja so diese Märchen Realserie. Und da spielt sie nämlich die Anna aus Frozen.
Aber ist sie dann dunkelhaarig?
Ja, da ist sie dann brünett.
Krass.
Aber es passt gut.
Okay. Sie kennt sich anscheinend ganz gut in dem Laden aus und sie zeigt ihnen die Animatronic-Show. Also die sind ja irgendwie so programmiert, dass die halt immer bestimmte Tanzschritte machen und so. Und erklärt ihm dann auch gleich, dass er kündigen wird und dass das Freddy's damals geschlossen wurde, weil Kinder verschwunden sind.
In den 80ern.
Ja. Kurz danach brechen die Babysitterin und ihre Kumpels bei Freddy's ein und machen alles kaputt. Und da sehen wir dann auch mal so richtig die Animatronics in Action, die murksen die nämlich alle ab. So richtig Mitleid hat man da in der Szene dann jetzt aber auch irgendwie nicht.
Ja, wie findest du die Animatronics?
Also, ich habe den Film ja das erste Mal mit meinem Freund geguckt und der kennt sich erstaunlich gut mit denen aus. Ich glaube, weil der vielleicht Let's Plays geguckt hat, ich weiß es nicht. Aber der kannte zumindest die Namen von denen. Ich finde die irgendwie cool.
Ja.
Also Freddy Fazbear finde ich cool und den Muffin finde ich witzig. Und dass da einfach ein Huhn mit einem Killer-Muffin rumläuft, finde ich irgendwie genial.
Chicky.
Ja.
Genau, gibt's noch Bonnie the Bunny, gibt's noch Foxy, den Fuchs.
Ja.
Vergessen? Ja, irgendwer ist noch, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Aber ich finde es auch, ich finde die an sich auch wirklich gut gemacht, denn
ja,
das ist halt kein CGI hier, sondern für den Film wurden ja wirklich Animatronics entwickelt. Und das ist dann ein Aufwand, den ich honorieren möchte, dass man nicht auf hässliches CGI sich hier nur verlassen hat.
Ja.
Natürlich kommt auch hier und da CGI für bestimmte Bewegungen oder Bewegungsabläufe auch mal zum Einsatz, aber das ist dann auch völlig okay. Das sind wirklich richtig animatronische Figuren, die für den Film entworfen wurden von dem Jim Henson's Creature Shop. Da muss ich natürlich gleich mal nachgucken, was haben die sonst noch so gemacht? Wer war denn dieser Jim Henson eigentlich? Der hat nämlich unter anderem die Muppets entworfen.
Mhm.
Und das Grundkonzept für die Dinos.
Oh.
Diese 90er-Serie. Hast du die geguckt eigentlich? Kennst du die?
Ich habe die nicht geguckt und so wie die aussehen, möchte ich die auch auf gar keinen Fall gucken. Aber ich habe mir neulich, kennst du Telekadi?
Ja, selbstverständlich. Cold Mirror.
Für alle, die es nicht wissen, das ist der neue Podcast von Cold Mirror. Oder nicht so neu, ich glaube, den gibt es so seit 2 Jahren oder so. Sie hat eine Folge über die Dinos gemacht.
Ja.
Die fand ich sehr interessant.
Ja.
Da muss man sich dann auch die Serie nicht mehr angucken.
Oh, ich habe die Serie so geliebt und ich liebe sie auch heute noch. Die ist so gesellschaftskritisch. Da sind so viele Gags drin, die du als Kind nicht verstehst.
Weil die sieht doch so verstörend aus.
Nein. Das, ja gut, wenn das nicht, dann ist das nicht dein Stil.
Ja, wahrscheinlich.
Ich mochte zum Beispiel immer nicht diese eine Serie mit diesen Knetfiguren. Das fand ich immer ganz schrecklich.
Wallace und Gromit?
Ja, ich glaube, ja, kann sein. Aber es gab so noch was anderes. Also das ist auch...
Shaun das Schaf?
Stimmt, ist auch
so. Das war dann
auch so
das Spin-off von Wallace und Gromit.
Ja, dieser Knetkram. Das ist zum Beispiel nicht meins. Das ist so, das gibt mir gar nichts.
Aber das fand ich witzig.
Ja, leider hat der Jim Henson nur das Grundkonzept für die Dinos entworfen. Der ist dann nämlich verstorben und der Bruder hat das dann aber weiterentwickelt. Und dieses Studio ist aber halt, wie gesagt, heute noch super krass aktiv und macht ganz, ganz viel. Und in den Animatronics steckten aber dann natürlich für den Film Menschen. Also richtig Puppenspieler von diesem Jim Henson's Creature Shop, die dann die Figuren bewegt haben. Allerdings haben die nur die Figuren bewegt und da saßen dann noch Leute am Set, die dann... Das war bei den Dinos auch so, mit so Fernbedienungen quasi die Mimik gesteuert haben. Also so Augenklimpern und dass man ein Ohr wackelt oder was weiß ich. Also da sind richtig viele Leute beschäftigt gewesen am Set, einfach nur damit eine so eine Figur zum Leben erwacht. Und das sind ja irgendwie, ich glaube, 5 oder so. Also da waren schon ganz schön viele Leute involviert.
Ich glaube, bei Foxy zum Beispiel kann auch keiner drin sein,
nee,
oder?
Genau, den mussten sie tatsächlich komplett einfach nur als animatronische Figur machen, weil der ist ja so ein Gerippe. Und durch den kannst du auch durchgucken und so. Genau. Und der wurde dann komplett ferngesteuert. Und da wurde mit CGI natürlich hier und da auch nochmal ein bisschen nachgeholfen. Was würdest du schätzen, wie schwer ist so ein Kopf von so einer animatronischen Figur, den du so aufsetzen musst als Schauspieler?
Wenn du schon sagst, dass, also da jetzt klingt das so für mich nach 20 Kilo. Weil du fragst schon so, als wäre
nicht
schwer.
Nein, so viele sind, es sind 7 Kilo.
Mhm.
Aber wenn man bedenkt, wie groß die sind und so, also ist schon auch, glaube ich, nicht so leicht.
Ich glaube, mein Hund wiegt ungefähr 7 Kilo, den würde ich mir ungern auf den Kopf setzen.
Ja. Es gibt übrigens auch eigentlich eine ganz gute Erklärung im Spiel, warum die Animatronics auch durch die Pizzeria laufen.
Mhm.
Da wird erklärt, dass, wenn sie zu lange stillstehen, der Servoantrieb der Figuren anfängt zu klemmen. Und weil man das vermeiden wollte, waren die im Freigangmodus programmiert und sind dann nachts halt rumgelaufen. Finde ich irgendwie logisch.
Ich habe 0 Ahnung von Technik und für mich klingt es schlüssig.
Ne? Und da ja aber der Nachtwächter kein Kostüm trägt, also kein Animatronic-Kostüm, sei der dann für die Animatronics, ja, wie so ein, wirkt dann wie so ein Fehler, also so in der Art. Und sie würden dann versuchen, ihm ein Ersatzkostüm anziehen zu wollen. Weil das irgendwie nicht nach deren Regeln irgendwie spielt. Die Regeln werden aber nicht erklärt. Also es wird sich viel offen gehalten, wie gesagt, im Spiel. Es wird nicht alles an Hintergrund erklärt. Das, manchmal werden einem Infos auch einfach nur so hingeworfen und dann ist es halt so. Ja, und wir wissen ja aber schon, auch wie im Film, wenn du dieses Ersatzkostüm oder so ein Kostüm trägst, da gibt es ja so spitze Schnappverschlüsse innen drin.
Ja.
Und dann stirbst du.
Ist nicht mehr so viel mit Überlebenschance.
Nee.
Tagsüber steht jetzt Vanessa vor seiner Tür und erzählt von dem Einbruch bei Freddy's. Leichen haben sie aber noch nicht gefunden, sondern nur einfach die zerstörte Pizzeria. Und sie will sich dann auch mit ihm unterhalten. Sie hat nämlich seine Schlaftabletten gefunden. Jetzt erfahren wir auch, warum er auf Arbeit immer einschläft. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und da sagt er dann auch, also er erzählt halt von seiner Kindheit, wie sein Bruder entführt wurde und dass er halt an diese Theorie glaubt, dass kein Mensch irgendwas komplett vergessen kann, sondern dass es immer irgendwo in deinem Gehirn abgespeichert ist. Und deswegen versucht er halt seit seit das damals passiert ist, sich immer wieder in die Szene zu träumen, in der Hoffnung, dass er ein Detail findet und so zum Beispiel den Entführer überrumpeln kann.
Mhm.
Und ich glaube, den meisten ist jetzt schon klar, eigentlich hofft er dadurch noch, seinen Bruder retten zu können. Aber es ist, glaube ich, offensichtlich, dass der nicht mehr lebt. Aber er sagt halt, ja, er will halt diesen Typen stellen, der den entführt hat. Und vielleicht, keine Ahnung, erinnert man sich ja plötzlich ans Nummernschild oder irgendwas, was halt hilfreich sein könnte.
Mhm. Das ist auch eine absolute Selbstquälerei, muss man ja auch sagen, ne?
Ja. Jetzt hat er leider keine Babysitterin mehr. Er weiß nicht, warum sie nicht ans Telefon geht. Wir wissen es, sie liegt tot im Freddy's. Und jetzt muss er halt Abby mit zur Arbeit nehmen. Das wollte die eh die ganze Zeit, also die Schwester. Dementsprechend freut die sich jetzt auch. Mike pennt mal wieder ein. Dieses Mal, glaube ich, nicht mal absichtlich. Und Abby verlässt dann halt sein Wachmannbüro und freundet sich mit den Animatronics an. Die verstehen sich auch gut mit ihr. Also man merkt dann schon, okay, die sind halt, haben halt einen richtigen Charakter und so. Und zu Abby sind die nett, die finden die super. Und dann kriegt Mike das mit. Er wird tatsächlich doch mal wach. Und die wollen ihn halt direkt angreifen, denkt er zumindest. Aber sobald Abby was sagt, sagen die halt eher so, okay, gut, du bist gehörst zu ihr, dann tun wir dir nichts.
Ja, so, wobei die ja nicht reden, aber rein von ihrer Körpersprache. Sind die dann irgendwie doch nicht mehr so aggressiv, wie wir sie vorher schon erlebt haben.
Die sind dann nett.
Ja.
Die haben Abby anscheinend auch schon irgendwas von dem entführten Bruder erzählt, von dem sie auch, glaube ich, gar nicht so wirklich was wusste. Aber sie haben ihr halt nicht viel gesagt. Und jetzt merkt halt Mike, okay, die haben ihr irgendwas erzählt, anscheinend wissen die was. Und deswegen soll sie die jetzt fragen.
Genau, ob die halt noch sich, weil sie tauchen ja ständig in seinem Traum auf, wie der Bruder entführt wird, ob die genau irgendwas wissen, was zum Entführer führen könnte. Irgendwelche Details oder so.
Ja. Vanessa ist auch wieder mit am Start und sie wusste auch, dass die Viecher leben und die alle spielen jetzt zusammen. Die bauen sich eine Höhle und sowas alles. Und Abby hat dann da vor Ort aber leider einen kleinen Unfall, kriegt einen Stromschlag. Es passiert jetzt auch nichts Schlimmes. Aber deswegen ruft er dann doch die gemeinsame Tante an, obwohl er die eigentlich hasst, weil sie ihm das Sorgerecht wegnehmen will, damit sie sich gelegentlich um Abby kümmert, weil er merkt, okay, ich kann die nicht in diese komische, verfluchte Pizzeria mitnehmen.
Ja, und die Vanessa, die ja als Polizistin arbeitet, sagt ja zu ihm auch noch, bring sie noch einmal mit und dann passiert was. Ich weiß gerade nicht mehr, was die genaue Drohung ist, aber sie sagt ihm schon ganz deutlich, dass er sie nicht mehr mitbringen soll.
Aber sie fand es ja anscheinend trotzdem okay, mit beiden zusammen und den Animatronics zu spielen vorher.
Ja.
Ich finde Vanessa eh ein bisschen komisch.
Ja, sie weicht ja auch die ganze Zeit Mikes Fragen aus.
Ja.
Man merkt ja, sie weiß gewisse Dinge, so nach dem Motto, ja, hier im Lager und so, da haben sie die Tischtücher, das können wir dann benutzen, um die Höhle zu bauen und so. Und er fragt ja noch so, woher weißt du das? Aber die antwortet immer einfach die ganze Zeit nicht da drauf.
Abby ist jetzt ein bisschen pissig, die kann nämlich die Tante auch nicht leiden und deswegen streicht sie jetzt Mike auf allen Bildern durch, die sie immer von ihm malt. Und mit Vanessa hat er sich auch gestritten, weil er ja Abby dabei hatte und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen doof. Und er hat jetzt wieder einen Traum und in dem Traum sagen die verschwundenen Kinder, dass er seinen Bruder und die ganze Familie zurückhaben kann, aber sie wollen Abby haben.
Also wir müssen jetzt, glaube ich, an der Stelle, ich weiß nicht, ob wir es schon einmal gesagt haben, wir wissen ja jetzt auch schon im Laufe der Zeit, dass die Kinder, die er im Traum sieht, irgendwie mit den Animatronics zusammenhängen.
Ja, weil die Animatronics laufen rum und töten, das haben wir ja bei der Babysitterin gesehen. Und das Freddy's musste ja zumachen, weil Kinder verschwunden sind. Und das sind jetzt hier die Kinder.
Ich glaube, Mike fragt Vanessa dann auch noch, oder? Von wegen, ob dann die Geister der Kinder in den Animatronics sind.
Er sagt den verschwundenen Kindern jedenfalls, dass sie Abby haben können. Also er sagt zumindest nicht richtig nein. Ich glaube, er sagt sogar ja, weil er halt quasi seinen Bruder und die Familie zurückhaben. Aber es ist ja auch ein Traum. Also ist jetzt auch die Frage, inwiefern er das überhaupt lenken kann. Er wird dann wieder wach. Er hat mal wieder auf der Arbeit gepennt. Und die Viecher haben ihn gefesselt. Und wollen ihn töten mit dieser Bärenmaske, die wir am Anfang gesehen haben, die mich so an die Saw-Bärenfalle erinnert. Er entkommt aber noch, er schafft es da irgendwie raus und findet dann auch die Leiche der Babysitterin und auch von ihren Kumpels. Und jetzt merkt er, oh, hier geht ja irgendwas gar nicht mit rechten Dingen zu. In der Zeit geht Freddy Fazbear, also der Hauptanimatronic, dieser Bär halt, zu Abby und sagt, er will sie abholen. Also er sagt es nicht, aber sie merkt das halt. So, die Tante ist eingepennt und Abby denkt sich, ja cool, dann fahren wir jetzt ins Freddys. Wobei, ist die eingepennt oder ist die gestorben? Sieht man die eigentlich nochmal? Weil die hatten eine sehr komische, verdrehte Körperhaltung. Und ich weiß nicht, ob die Animatronics die umgebracht haben oder ob die ihr nur ein Schlafmittel gegeben haben.
Oh, weiß ich gerade auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ich weiß auch nicht, ob uns das überhaupt eindeutig gezeigt wird, weil ich glaube, wir sehen die danach nicht nochmal.
Nee, aber ich finde es auch viel niedlicher, wie sie dann, also Abby zusammen mit dem Freddy zum Uber-Fahrer ins Auto steigen.
Ja, und also der Uber-Fahrer sieht, glaube ich, erst halt zwei Kinder. Dann guckt er in seinen Rückspiegel und sieht Abby und so einen völlig zerstörten Freddy Fazbear und guckt wieder hin und dann sind da wieder die zwei Kinder und er sagt noch, ich krieg immer die Freaks.
Ah.
Und er bringt sie aber zum Freddys.
Abby sieht ja auch öfter mal die Kinder statt die Animatronics, oder so in ihren ja. Vorstellungen. Also die Geister der Kinder, die, ich glaube, das müssen wir jetzt hier mal vorwegnehmen, auch wenn das später jetzt in irgendeinem Gespräch kommt. Das erklärt ja Vanessa dann Mike, dass ja nicht nur die Geister der verschwundenen Kinder aus den 80ern in den Animatronic-Figuren stecken, sondern auch die Leichen.
Ja, also jetzt sind sie mittlerweile vielleicht nicht mehr da, weil sie verrottet sind, aber theoretisch waren sie da mal drin.
Ja, und ich muss sagen, das, also nur diese Vorstellung, die macht was mit mir.
Ja, ist ein bisschen eklig.
Wie ich mir vorstelle, dass eine Kinderleiche in so einer Animatronic-Figur steckt.
Ja.
Also im Spiel ist es ja genauso. Und ich habe auch gelesen, dass es dann da so ist, dass dann so erklärt wird, wie sich Besucher so kurz vor Schließung beschwert haben, dass es so stinkt im Restaurant. Ew. Und dass man ja sieht, wie Blut aus den Augen der Animatronic-Figuren tritt und so.
Ist das ekelhaft?
Also da wird so richtig krass drauf angespielt, dass man halt weiß, da stecken die Kinderleichen in den Animatronic-Figuren. Also das finde ich schon krass. Aber ehrlicherweise ist das für mich, diese Vorstellung, der größte Horror an diesem Film.
Ja.
Und es wird ja nicht gezeigt, sondern das wird dann deiner Fantasie überlassen.
Ja. Abby und ihr komischer Geisterfreund, / Freddy, fahren jetzt gerade zum Freddys. Währenddessen ist Mike da und Vanessa ist auch wieder aufgetaucht. Der Streit ist vergessen. Und sie erklärt ihm dann die Geschichte, nämlich, dass da halt die Leichen von den Kindern drin sind. Und dann gibt sie auch zu, dass der Typ, der den Kindern das damals angetan hat, also es war halt so, er hat halt ein paar Kinder entführt, hat die getötet, musste die Leichen loswerden. Und ihm war schon klar, der eine Ort, an dem niemand suchen würde, wäre in den Kostümen. Mhm. Damit hatte er recht, er ist damit durchgekommen. Und wir erfahren auch, dass der Typ Vanessas Vater war. Und die Animatronics, die werden vom Entführer gesteuert und deswegen sind die jetzt halt böse, weil er das so will.
Ja, er nimmt da in irgendeiner Weise Einfluss auf die Geisterkinder.
Mit den Bildern.
Mit den Bildern, genau, mit den gemalten Bildern. Da hängen ja ganz viele Kinderbilder an der Wand.
Weil er ist ja der große gelbe Hase, glaube ich. Mhm. Ein bisschen verwirrend, weil es noch das große gelbe Küken gibt. Die sehen sich ein bisschen ähnlich, aber er ist der Hase. Und da hängen lauter Bilder, wie der Hase so Kinder an den Händen hält. Und die Kinder sind halt die entführten Kinder. Und durch das Bild sind sie quasi so einerseits seine Freunde, andererseits seine Marionetten irgendwie. Und er hat halt Macht
genau.
über die.
Die wissen halt nicht, die haben halt nicht in Erinnerung, dass er sie eigentlich getötet hat, sondern so ein bisschen Brainwashing-mäßig denken die, das ist ihr Freund. Ihr einziger Freund ja. da in dieser verlassenen Pizzeria.
Und ab jetzt finde ich halt die Rolle von Vanessa ein bisschen komisch, weil wenn sie das alles wusste, hätte sie ja auch mal was sagen können.
Ja, aber du weißt ja nicht, wie brainwashing-mäßig der Vater auch mit ihr umgegangen ist.
Ja,
vielleicht
stimmt.
Wollte sie auch, weil wenn die als Kinder verschwunden sind, da war sie in den 80ern, da war sie ja dann auch noch ein Kind.
Ja, sie zeigt ihm ja sogar ein Foto und auf dem Foto hält sie ein kleines orangenes Flugzeug in der Hand. Und dann wird ihm klar, sein Bruder hatte damals dieses kleine orangene Flugzeug. Das war das Letzte, was er von ihm gesehen hat, dass er dann im Auto saß mit dem Flugzeug in der Hand. Dass offensichtlich sein Bruder hier ist. In einer der Animatronics drin wahrscheinlich.
Naja, nee, ist er auf jeden Fall nicht, weil er sieht die Kinder ja im Traum und da ist ja der Bruder nicht dabei.
Aber er muss ja da auch irgendwo gewesen sein, weil sie hatte ja das Flugzeug von dem Bruder und sie sagt ja dann auch, ich wusste es nicht von Anfang an, aber irgendwann ist es mir klar geworden.
Ja, naja, die Leiche wahrscheinlich, vielleicht hat er keine Animatronics mehr übrig gehabt für seine Kinderleichen. Die musste dann woanders verscharrt werden. Aber ja, es wird deutlich, dass er auch den Bruder entführt und getötet hat.
Ich frage mich auch ein bisschen, wieso wurde denn das Freddy's geschlossen, wenn Kinder entführt wurden? Hat er denn die anderen Kinder aus dem Freddy's entführt? Weil der Bruder zum Beispiel wurde ja beim Camping entführt. Der hätte die halt vielleicht auch einfach nicht in seinem eigenen Restaurant entführen sollen.
Ja, stimmt. Es könnte dann sein, dass das Freddy's geschlossen wurde aufgrund dessen. Und er hat dann danach aber weiter Kinder entführt.
Ah, das kann auch sein, ja.
Und was aber mit den Kindern passiert ist, wissen wir nicht. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie viele Kinder sonst noch. Also, ja, schon creepy. Ja, und wie gesagt, Vanessa war ja da selbst noch ein Kind. Da wird der Vater auf sie eingeredet haben. Hier, das behalten wir für uns oder was weiß ich. Weiß ja auch nicht, wie viel sie so mitgekriegt hat als Kind. Weil sonst geht Papi ins Gefängnis. Keine Ahnung. Also, ja, brainwashed wahrscheinlich. Von Kindheitstagen an. Obwohl sie weiß, dass ihr Vater böse ist.
Ja, aber sie wusste ja dann auch, dass es bei Mike und Abby jetzt irgendwie so ein bisschen um Leben und Tod geht. War ihr nicht so wichtig.
Naja, aber es ist ja, also ich glaube, dahingehend hat sich dann ihre Meinung zumindest geändert oder dass sie jetzt aktiver wird, weil jetzt auch Abbys Leben in Gefahr ist, weil Mike sie ja mitgebracht hat. Sonst war es immer nur der Nachtwächter.
Bisschen Schwund ist immer.
Genau, das konnte sie anscheinend verkraften, wenn die draufgehen. Aber ich glaube, sie hat auch so Mitleid mit den Kindern, die ja in dieser Filiale irgendwie ja festhängen.
Ja.
So, also die Geister einfach, die noch da sind. Und irgendwie wollte sie bestimmt auch nicht, dass das Ding dann abgerissen wird, sondern dass die Kinder irgendwie trotzdem noch einen Ort haben, an dem sie bleiben können. Ja, alles ein bisschen krude. Ähnlich krude wie das Spiel, da wurde ja auch nicht viel Hintergrundgeschichte erzählt, also von daher.
Ja, während dieses Gesprächs fällt mir gerade auf, also was Mike da mit Vanessa führt, waren die gerade gar nicht im Freddy's, sondern Abby war auf dem Weg dahin. Und ihm wird jetzt halt klar, okay, Abby ist in Gefahr und deswegen fährt er halt auch dahin, um sie zu retten. Er kommt auch noch rechtzeitig, die wollten nämlich Abby gerade in so ein Animatronic-Kostüm stecken mit den Schnappverschlüssen und es ist logisch, dass sie da drin sterben würde. Mhm. Er kann sie aber noch retten und dann werden die aber angegriffen und die kämpfen da alle. Vanessa kommt auch dazu, um zu helfen. Leider ist jetzt aber der Vater in seinem hässlichen Hasen-Animatronic-Anzug auch da und weckt halt die Viecher richtig auf, damit die jetzt halt wirklich in den Tötungsmodus kommen.
Mhm. Und jetzt ist ja der Punkt, wo dann Vanessa sich entschließt, dass sie dazwischen gehen will.
Ja, und dass sie gegen den Vater kämpft. Sie schießt auch so fast, also er schießt ihn leider nicht, aber ich glaube, sie schießt sogar auf ihn.
Ja, aber es prallt halt ab, ne, an dem Metall.
Ja, weil der halt Mike töten wollte. Und Abby schnallt in der Zeit, dass es was mit den Wildern zu tun hat. Und dann hören die Animatronics plötzlich nicht mehr auf den Vater und man sieht halt, dass Abby die Bilder verändert hat, so dass der Typ im Hasenkostüm jetzt böse guckt. Und dadurch scheinen die Kinder in den Animatronics jetzt zu raffen, der Typ ist böse. Einfach, weil es auf dem Bild ist. Es hat alles irgendwie was mit den Bildern zu tun.
Ja, er hat ja auf dem Bild, malt sie ihm auch ein Messer mit Blut dran und so. Also sie will den Kindern damit zu verstehen geben, ey, der hat euch getötet, der ist nicht euer Freund.
Ja. Leider kommt das zumindest für Vanessa ein bisschen zu spät, weil die hat jetzt schon ein Messer im Bauch, hat ihr Vater da reingesteckt.
Und zwischenzeitlich hat er auch schon den Kopf abgenommen.
Ja.
Und wir wissen jetzt, wer der Vater ist. Den kennen wir nämlich schon.
Also du weißt es.
Ja, ne, du auch, weil das ist der Typ aus dem Jobcenter erstmal.
Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Wo ich den Film zweimal geguckt habe, das habe ich nicht gemerkt.
Nein? Krass.
Ich glaube, weil ich mir den Jobcenter-Typen nicht so genau angeguckt habe.
Ach so. Ja, das ist der Typ, der ihm den Job gibt. Erst.
Oder wusste ich das schon mal und habe es zwischendurch wieder vergessen. Ich weiß es nicht.
Genau. Und den Schauspieler, den kenne ich natürlich nur zu gut, denn es ist Matthew Lillard, der ein absoluter Publikumsliebling ist im Film Scream. Und da ich ja großer Scream-Fan bin. Ansonsten, ich habe dann mal ein bisschen geguckt, was der sonst noch so gemacht hat. Durchbruch war tatsächlich aber schon 1994, also 96 kam Scream raus, 1994 hat er im Film Serial Mom, Warum lässt Mama das Morden nicht?
Geil.
Mitgespielt. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Dann kamen so Filme wie Hackers, Haus der stummen Schreie, dann wie gesagt Scream. Er hat ja aber auch mitgespielt, du erinnerst dich, bei 13 Geister. Da haben wir auch schon eine Folge zugemacht.
Mhm.
Ansonsten kennt man ihn halt auf jeden Fall aus Scooby-Doo. Also der hat halt auch in vielen eher lustigen Filmen mitgespielt. Und noch aus der Serie Good Girls. Und zuletzt mitgespielt hat er auch bei Life of Chuck, ein Film von Mike Flanagan.
Den wollte ich eigentlich auch noch gucken. Ich glaube, den habe ich jetzt im Kino schon verpasst.
Der lief bei uns gar nicht im Kino, glaube ich.
Hm.
Das ist so.
Ja, hier lief der jetzt sogar noch im Freiluftkino. Das hat mir Niki noch geschickt, aber hätten wir nicht mehr geschafft.
Ja. Leider ist, habe ich gelesen, dieser Twist, dass halt der Jobcenter-Typi, wobei du hast den Twist ja dann nicht mal gemerkt, dass der Jobcenter-Typi der Vater ist, das wurde vorher schon, ja, geleakt im Prinzip. Weil Monate vorher schon veröffentlicht wurde, dass Matthew Lillard die Rolle von William Afton hat. Und so heißt ja der Vater von Vanessa. Und der Jobcenter-Typi heißt halt anders. Das ist dann blöd.
Ja.
Wenn sowas vorher schon rauskommt.
Schade. Die Animatronics töten jetzt den Vater. Weil ich mir auch so denke, haben wir wirklich die Leiche gesehen? Weil ich meine, es gibt ja einen zweiten Teil. Also.
Ja, nee, sie schleppen ihn auf jeden Fall weg. Also sie schleifen ihn so weg.
Ja.
Weil das Ding
also
ist.
Also theoretisch in diesem Film töten sie ihn, ob er jetzt wirklich tot ist, werden wir dann in Teil 2 halt sehen.
Ja, aber die Art, wie er sozusagen ja stirbt, also wenn er dann wirklich stirbt, man weiß es ja nicht genau, ist halt ganz nice, weil der Vater, also zieht sich ja dieses Kostüm eigentlich nur an. Er ist ja nicht wie die Kinder mit den spitzen Schnappverschlüssen verschmolzen mit dem Kostüm, sondern er zieht das nur an. Er kann das ja jederzeit wieder ausziehen. Irgendwas an dem Kostüm verändern sie aber, stechen da rein oder was weiß ich, sodass sich die Schnappverschlüsse und die ganze Animatronik im Kostüm sich in ihn festkrallen.
Das ist halt ein sehr angemessener Mord, einfach so Gleiches mit Gleichem vergelten.
Dass auch er jetzt an dieses Kostüm gebunden ist und er in diesem animatronischen Kostüm stirbt.
Ja.
Wenn er denn stirbt, wir werden es im zweiten Teil erfahren.
Genau. Theoretisch ist er tot.
Also er steht zumindest mit auf der Besetzungsliste wieder mit drauf, was ja nichts heißen muss. Kann ja sein, dass es Rückblenden sind oder so, aber...
Ja, sie schleppen jetzt Vanessa raus. Dann sieht man noch, ja, so ein bisschen Happy End. Also Abby lebt halt bei Mike. Und sie besuchen Vanessa im Krankenhaus, die ist aber nicht ansprechbar. Und man weiß halt nicht so richtig, ob sie es überlebt.
Ja, sieht aus, als wenn sie im Koma liegt oder so. Ne?
Ja. Und Abby sagt dann irgendwie noch, dass sie die Animatronic-Freunde besuchen will. Und Mike sagt, ja, mal sehen, was man zu Kindern halt so sagt, damit sie ruhig sind. Und am Ende sehen wir, dass der Vater doch noch lebt. Dass er beobachtet und eingeschlossen wird. Das sieht man noch, da ist noch so eine Endszene. Ich habe mir das hier aufgeschrieben.
Ja, oh Gott, habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
Also so richtig tot ist er nicht. Ich weiß nicht, vielleicht foltern sie ihn nur mit den Schnappverschlüssen und
so.
Ach
so, ja
doch. Er ist aber nicht tot.
Ja, stimmt. Ja, es gibt so eine Szene, wie eine der Animatronics, genau, ihn sieht, wie er am Boden liegt in irgendeinem Lagerraum und die Tür schließt.
Ja.
Es lässt auf jeden Fall das komplett offen, ob der jetzt noch lebt oder nicht. Vermutlich ist er jetzt im zweiten Teil auch mit der Figur verschmolzen und mordet jetzt weiter oder was weiß ich.
Ja, ich denke auch, die Story wird jetzt auch nicht ultra kompliziert sein, sondern wahrscheinlich genauso, wie du sagst, und dann wird hier rumgemetzelt.
Mhm.
Ich gehe auch stark davon aus, dass Vanessa das überlebt hat und jetzt im zweiten Teil wieder dabei ist, oder?
Ja, auch die steht wieder auf der Besetzungsliste.
Ja, naja.
Aber auch da.
Da wird sie wohl nicht nur im Koma liegen.
Ja, weiß man halt nicht. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mir vorhin den Trailer angeguckt. Man sieht, wie sie zusammen essen sind, Mike und sie. Also sie wird es überleben.
Mir ist jetzt dann auch aufgefallen beim zweiten Mal, ich dachte, wie voll die wären zusammengekommen, aber da ist eigentlich gar nichts, oder? Die haben sich nicht mal geküsst oder irgendwas, ne?
Ja, aber ich glaube, dass die dann im zweiten Teil aber zusammen sind. Ich weiß es nicht genau, aber man sieht, wie sie halt zusammen in einem Restaurant sitzen und essen.
Man denkt halt auf jeden Fall voll, dass die gut zusammenpassen, ne? Also ich fände es schon dann sinnvoll.
Ja. Ja, und wie gesagt, es ist der erfolgreichste Blumhouse-Film. Weshalb natürlich jetzt ein zweiter Teil kommt. Es steht wahrscheinlich sogar auch schon fest, dass auch noch ein dritter Teil kommen wird. Von den Kritiken her muss man allerdings sagen, hat der Film nicht so gut abgeschnitten.
Mm.
So, also, und eine Kritik, die ich da gelesen habe und was ich halt ganz passend finde, ist, dass man hier den Horror eben jugendfrei gestaltet hat, um auch jeden 12-jährigen Gamer Einlass geben zu können.
Ja, aber ich denke mir auch, diese Filme haben ihre Berechtigung. Das ist okay. Also, das ist jetzt deswegen kein schlechter Film.
Nein, ich kann mich auch noch erinnern, als ich den geguckt habe das erste Mal, dass ich gesagt habe, ja, also ist jetzt nicht so doll Horror, aber der hat irgendwie was. Der ist irgendwie ganz niedlich.
Man hatte einen unterhaltsamen Abend. Also ich war letztes Jahr zu Silvester, waren mein Freund und ich beide krank. Das heißt, wir haben zu Silvester Five Nights at Freddy's geguckt und es war völlig in Ordnung. Man war gut unterhalten.
Ja, ich glaube, das ist auch komplett, also wenn man mitkriegt, was so die grobe Story ist oder man sich mal einen Trailer anguckt und man sagt an der Stelle, boah, nee, das ist gar nicht meins. Ja, dann guck ihn dir wirklich nicht an, weil dann ist es nicht deins.
Ja.
Also es muss schon, das Thema muss einem schon gefallen, sag ich mal.
Ja.
Und dann hat man auch eine gute Zeit.
Und der ist auch nur ungefähr 1,5 Stunden lang, was ich immer lobend hervorheben möchte.
Ja, also zur Handlung des zweiten Teils habe ich jetzt gelesen, dass es jetzt ein Jahr später spielt und das, was da jetzt passiert ist in der Pizzeria, irgendwie zu einer sehr kitschigen lokalen Legende verdreht wurde, weshalb jetzt ein Fassfest in der Stadt stattfindet. Also, ne, Freddy Fassbear, Fassfest wird jetzt gefeiert. Man sieht halt wie so ein Rummel und so, wo dann auch ständig der Bär auch drauf zu sehen ist, auf so Glücksrädern und sowas. Mike hat seiner kleinen Schwester nicht erzählt, was da die eigentliche Hintergrundstory irgendwie ist und verspricht ihr auch, dass er die Figuren irgendwie reparieren will, also dass Abby dann ihre Freunde wieder besuchen kann, um sie da so ein bisschen mit hinzuhalten. Die findet das auf jeden Fall gar nicht cool. Die schleicht sich dann wieder raus, um sich mit ihren Freunden zu treffen. Und dann gehen quasi neue Geschehnisse los.
Sie sind da draußen, Mike.
Wo?
Überall.
Wohin wollt ihr fliehen? Ich bin noch nicht fertig mit euch.
Nicht nur Josh Hutcherson ist wieder dabei und die Vanessa spielt und nochmal wieder Matthew Lillard. Wie gesagt, wir wissen es nicht, ob in Rückblenden oder ob er es überlebt hat. Es gibt aber auf jeden Fall, was man schon mal sagen kann, einen kleinen Fanservice für Scream-Fans wie mich. Mhm. Denn nicht nur Matthew Lillard spielt jetzt hier im zweiten Teil mit, sondern auch Skeet Ulrich steht mit auf der Besetzungsliste, der in Scream den Billy gespielt hat. Und da waren ja er und Matthew Lillard quasi Best Friends. Deswegen, keine Ahnung, ob er denn nur so einen kleinen Auftritt hat oder, weil das kann man jetzt noch nicht nachlesen, wen er da spielt.
Aber ich hätte jetzt auf Courtney Cox gehofft, aber naja.
Ich bin gespannt. Nee, das ist mit Skeet Ulrich ist schon cooler. Ja, ich bin,
na gut.
Ich freue mich, bin gespannt.
Ich hoffe, dass Hintergrundgeschichten zu den Kindern gesagt werden. Das fände ich jetzt irgendwie spannend.
Dass man nochmal auch so Rückblenden sieht, wie die damals entführt wurden und so, wie das passiert ist.
Ja, und was die für ein Leben hatten und so.
Na, mal gucken. Es könnte wieder ganz nett werden.
Ja, wird wahrscheinlich auch wieder nicht der gruseligste Film der Welt.
Auch das wieder nicht, aber Fans, die das Spiel mögen, die jetzt den Film deswegen auch ganz nett fanden, für die wird es bestimmt auch wieder ganz unterhaltsam, könnte ich mir vorstellen.
Und wir hatten ja auch schon ein paar Nachrichten von Hörerinnen, die uns geschrieben haben, dass sie unseren Podcast gerne hören. Und aber einige Filme noch nicht gucken dürfen, weil sie noch zu jung sind. Und ich glaube, genau für so eine Leute sind die Filme auch cool.
Das stimmt.
Einstieg in den Horror. Ich weiß nicht, ob man das empfehlen sollte, aber...
Ja, wobei der tatsächlich, ist ja ab 16. Also.
Ach so. Ich dachte, der wäre sogar ab 12.
Nee. Das ist ab 16, was mich auch gewundert hat, als ich das gelesen habe. Ich dachte, na gut. Ja, wie ist es mit euch? Mögt ihr den Film? Werdet ihr euch den zweiten Film angucken? Schreibt uns
Seid
das
ihr älter
doch.
Als 12?
Schreibt uns das doch gerne mal.
Das könnt ihr tun auf Instagram, da heißen wir schreckszene-podcast. Oder ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr möchtet, eine E-Mail schicken an schreckszene@podnews.de. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Ich weiß, gerade kommen nicht so viele Folgen, aber wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder sonst was irgendwie eine positive Bewertung hinterlasst und uns folgt, das wäre schön, damit wir die Motivation hier nicht verlieren.
Genau, und dann war es das jetzt in diesem Fall mit der vorproduzierten Dezember-Folge. Jeder kann sich denken, was dann kommt. Am 1.1. gibt es eine Januar-Folge. Und da können wir vielleicht schon mal den Ausblick geben, dass wir wieder, weil das kommt immer sehr gut an, eine kleine Vorausschau geben werden, was 2026 alles so horrormäßig im Kino und vielleicht auch im Stream starten wird.
Ja, da fängt doch das Jahr richtig gut an und dann weiß man auch Silvester, worauf man sich freuen kann.
Genau.
Wo man gerade reinfeiert.
Wenn man dann
neue
noch,
Folge.
Wenn man dann noch wach ist zu später Stunde, kann man schon mal anklicken dann.
Ja, super.
Am 1.1.
In diesem Sinne, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.